Ihr Lieben, die Geschichte der Menschheit ist eine lange Serie, die von Brutalität und Grausamkeit geprägt ist. Sie beginnt mit dem Brudermord von Kain und Abel und sie findet einen ersten Höhepunkt in der nötig gewordenen Sintflut, weil Gott die Bosheit der Menschen nicht mehr mit ansehen kann. Gott wollte mit Noah, also mit seiner Familie, noch einmal von vorne anfangen, weil er sie, denke ich, für besser hielt als die meisten anderen Menschen. Doch auch das funktionierte nicht wirklich. Das böse Dichten und Trachten des Menschen setzte sich erneut durch. So erzählt der Prophet Hosea im 8. Jahrhundert vor Christus über seine Zeit: Der Herr erhebt Anklage gegen die Bewohner des Landes, denn nirgends gibt es noch Treue und Liebe, niemand kennt Gott und seinen Willen. Sie missbrauchen den Gottesnamen, um andere zu verfluchen. Sie verdrehen die Wahrheit, sie morden, stehlen, brechen die Ehe, Blutvergießen ist an der Tagesordnung. Blutvergießen ist an der Tagesordnung. Dieser Satz könnte auch aus einer unserer Nachrichtensendungen heute stammen. Die Welt ist seit Hosea weder zivilisierter noch friedlicher geworden. Wir haben manchmal den Eindruck, dass sogar eher das Gegenteil der Fall ist. Inzwischen klagen wir über zwei Weltkriege mit zig Millionen Toten. Durch den Terrorismus haben wir fast täglich die Brutalität von Menschen vor Augen. Jährlich verliert eine 500.000 Menschen auf unserer Welt durch vorsätzliche Tötung ihr Leben. Das sechste Gebot war ja da von Anfang an bis heute nötig. Ganz nötig, um unser aller Leben zu schützen. Ohne dieses Gebot wäre das Überleben der menschlichen Rasse vermutlich tatsächlich in Frage gestellt gewesen. Darum sprach Gott am Anfang der Zeit: Du sollst nicht töten. Dieses Gebot hat er sogar ganz oben auf die zweite Tafel seiner Gebote gestellt. Und es überstrahlt sozusagen die Gebote darunter. Es ist das Leitgebot, um uns zur aktiven Nächstenliebe herauszufordern. Denn alle Gebote der zweiten Tafel können wir im Grunde als Anti-Totschlagsgebote bezeichnen. Das zehnte Gebot verbietet die Gesinnung des Neids, weil sich daraus immer wieder Totschlag entwickelt. Das neunte Gebot verbietet Worte, die das Leben anderer schädigen, denn auch Rufmord ist eine Form des Tötens. Das achte Gebot schützt unser Eigentum, denn wie oft wird für Besitz gemordet auf dieser Welt. Und das siebte Gebot schützt unsere Ehen, denn wenn sie zerbrechen, stirbt ein Teil von uns. Es ist schade, wenn wir die Gebote immer nur einzeln betrachten. Sie sind in einer geheimnisvollen Struktur miteinander verbunden. Ja, wir können Gottes Weisheit in ihnen auf die Spur kommen. Mir hilft dabei, wenn ich für die 10 Gebote tatsächlich meine Hände zu Hilfe nehme. Die Daumen stehen dabei für das erste und für das sechste Gebot, denn die Daumen stehen den anderen Fingern gegenüber. Der rechte Daumen steht für das erste Gebot. Es erinnert mich daran, dass wir Gott über alles lieben sollen und dass er an erster Stelle steht. Und das äußert sich darin, dass wir keine Gottesbilder anbeten, wir missbrauchen den Namen Gottes nicht, wir halten den Ruhetag ein, und wir ehren Gott, indem wir unsere Familien achten. Dafür stehen die Finger an der rechten Hand. Die Finger der linken Hand wollen uns vor Neid, vor Lüge, Diebstahl und Ehebruch schützen. Und der linke Daumen stellt klar, dass es bei alledem darum geht, unser Leben und das Leben anderer zu schützen. Dass ich mit meiner Frau abends einen Spaziergang bei uns im Dorf oder sogar im Wald machen kann, das habe ich dem sechsten Gebot zu verdanken. Es gibt uns Sicherheit. Dass wir hier in Frieden einen Gottesdienst miteinander feiern können, das ist nicht selbstverständlich. In vielen Ländern fürchten Christen um ihr Leben, aber bei uns gilt das sechste Gebot. Unser Gefühl von Sicherheit haben wir nicht der humanistischen Gesinnung edler Menschen zu verdanken. Es ist der lebendige Gott, der uns diese Wohltat mit seinem Gebot schenkt. Und es ist interessant, dass ausgerechnet das am 1. Mai gerade gefeiert wird, dass wir in Frieden leben können. Ja, Gott ist es, der unser Leben schützt. Er hat uns einzigartig erschaffen und uns zu seinen Ebenbildern erklärt. Er will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit über Jesus kommen. Deswegen ist ihm jeder einzelne Mensch unendlich kostbar. So kostbar, dass Gott im Alten Testament sagt, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Kain, den ersten Totschläger, den wir hier in diesem Bild sehen, belegt Gott sogar mit einem Fluch. Kain soll arbeiten, aber der Boden wird ihm die erhofften Früchte verweigern. Schließlich wird Kain aus seiner Heimat verbannt. Er hat das furchtbar erleben müssen, wie das ist, unter einem Fluch zu leben. Aber wir sollten nicht vergessen, dass diese Strafen unser Leben schützen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alle nicht in einem Staat leben wollten, wo Mord nicht mehr bestraft wird. Aber wie weit dürfen solche Strafen reichen? Ist die Todesstrafe erlaubt? In den USA wird sie praktiziert, in Europa nicht. Schauen wir ins Alte Testament, dann stellen wir fest, dass Gott selbst für bestimmte Vergehen die Todesstrafe bestimmt hat. Mörder sollen dasselbe Schicksal teilen wie ihre Opfer. Selbst zur Zeit des Neuen Testaments ist die Todesstrafe immer noch üblich. So billigt Paulus in Römer 13 dem Staat selbstverständlich das Recht zu, die Todesstrafe zu verhängen. Ob der Staat allerdings dieses Recht anwendet oder nicht, das bleibt ihm freigestellt. Das ist Ermessenssache. Am Schicksal Kains können wir schließlich ablesen, dass Gott selber die Todesstrafe, die er verhängt, auch nicht immer vollzieht. Obwohl Kain sein Leben verwirkt hat, lässt Gott ihn am Leben. Er erschwert ihm sein Leben allerdings mit den Strafen deutlich. Wichtiger also, als die Todesstrafe zu verurteilen, ist mir daher, für Politiker und Richter zu beten. Sie haben täglich ganz schwere Entscheidungen zu treffen und brauchen unsere Fürbitte. Das stellt Paulus in 1. Timotheus 2 auch heraus, wenn er sagt, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet, und zwar für alle Menschen. Bringt Bitten und Fürbitten und Dank für sie alle vor Gott. Und dann kommt eine Aufzählung, die interessanterweise mit den Politikern beginnt. Betet für die Regierenden und für alle, die Gewalt haben, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. In Ehrfurcht vor Gott und in Rechtschaffenheit, so ist es gut und gefällt Gott unserem Retter. An welcher Stelle kommen die Politiker bei uns, in unseren Gebeten? Vielleicht sollten wir an dieser Stelle umdenken, denn wir können wirklich froh sein, in einem Staat zu leben, der für Recht und Ordnung sorgt. Aber was ist, wenn mal ein Krieg ausbricht? Müssen wir dann alle zu den Waffen greifen? Darf ein Christ überhaupt Kriegsdienst ableisten und auf andere schießen? In meiner Jugendzeit wurde das scharf diskutiert. Es war gar nicht so leicht, den Wehrdienst zu verweigern. Man wurde bei der Musterung schikaniert, man musste eine schriftliche Begründung einreichen, warum man keinen Kriegsdienst absolvieren wollte. Ja, einige wurden sogar verhört. Ich habe den Kriegsdienst damals trotzdem verweigert. Ich wollte nicht so enden wie ein Grenzsoldat der DDR. Er wurde einem Fernsehinterview gefragt, haben Sie denn keinerlei Gewissensbisse, auf Ihre Landsleute zu schießen? Entrüstet rief der Soldat die Frage zurück und antwortete, ich verbitte mir diese Frage. Ich verdanke meinem sozialistischen Staat alles und ich werde diesen Staat mit der Waffe in der Hand schützen bis zum Letzten. Mein Zivildienst zählt bis heute zu den besten Erfahrungen, die ich je in meinem Leben sammeln durfte. Aber ich habe auch Respekt vor denen, die sich anders entschieden haben. Wenn das Leben meiner Familie bedroht würde und mir jemand eine Waffe in die Hand geben würde, dann glaube ich nicht, dass ich lange zögern würde. Es gibt eben Situationen, da muss Leben gegen Leben abgewogen werden. Dietrich Bonhoeffer hat daher alles versucht, um Adolf Hitler aus dem Weg zu räumen. Selbst Mordanschläge waren ihm als Mittel recht, um das Leiden von Millionen zu beenden. Leider hatte Bonhoeffer damit keinen Erfolg. Aber was ist mit dem Leiden Einzelner? Dürfen wir anderen aktiv helfen, wenn sie ihrem Leiden ein Ende setzen wollen? Aktive Sterbehilfe ist in einigen Ländern Europas inzwischen völlig legal. So hat die Erfolgsautorin Sandra Paretti ihren eigenen Tod sanft, schnell und schmerzlos inszeniert. Die Schriftstellerin war an Unterleibskrebs erkrankt und bestellte sich daher einen Arzt und einen Anwalt, damit sie ihr beim Sterben halfen. Paretti erhielt von ihnen einen Todestrunk, legte sich ins Bett und starb in der Schweiz. Klingt vielleicht gar nicht so schlecht. Es passt aber leider überhaupt nicht dazu, dass unser Leben in Gottes Augen unendlich kostbar ist. Und wir verkennen dabei auch, dass Gott der Herr unseres Lebens ist und nicht wir selbst. Er will den letzten Tag bestimmen. Ganz zu schweigen auch von all den Kranken, die gar nicht mehr selbst über ihr Leben bestimmen können. Sollen die Angehörigen wirklich über Leben und Tod entscheiden dürfen? Seit 2002 ist das in Holland und manchen anderen Ländern erlaubt. Und jedes Jahr unterschreiben mehr als 1000 Angehörige in Holland das Todesurteil über ihre kranken Verwandten. Tendenz steigend. Wenn wir das wirklich wollen, dann sollten wir ihnen wenigstens eine Patientenverfügung ausstellen und die Entscheidung damit selbst übernehmen. Trotzdem zeigt der Fall Paretti, dass Schmerzen und Zweifel einen Menschen in den Tod treiben können. Wir sollten uns daher davor hüten, Selbstmörder zu verurteilen. Berühmte Leute sind darunter, wie die Schauspielerin Marilyn Monroe oder der Schriftsteller Ernest Hemingway oder Hannelore. Wir sind schon ein weiter. Wunderbar. Oder Ernest Hemingway oder Hannelore Kohl, die Frau des ehemaligen Bundeskanzlers. Doch die Liste derer, die nie im Rampenlicht erscheinen und am Leben verzweifeln, ist weitaus größer. 11.000 Menschen nehmen sich jährlich in Deutschland das Leben. Das sind mehr als im Straßenverkehr ums Leben kommen. Auch Menschen des Glaubens sind darunter. So töteten sich Jochen Klepper, seine Frau und Tochter 1942, als es keine Hoffnung mehr gab, aus Deutschland zu entkommen. Pfarrer Oskar Brüsewitz verbrannte sich 1976 in Zeitz bei Leipzig, um gegen die Diskriminierung von Christen in der DDR zu protestieren. Das sind nur ein paar Namen einer langen, traurigen Liste. Die meisten von diesen auf dieser Liste kennen wir gar nicht. Aber einige darunter kennen wir vielleicht doch. Auch enge Verwandte, gute Freunde, Glaubensgeschwister sind darunter, die wir vermissen. Und vielleicht kennst du dich sogar selbst mit dem Gefühl aus, am Ende zu sein. Du spürst manchmal auch keinen Bogen unter den Füßen. Du siehst keine Lösung mehr in all dem Durcheinander in deinem Leben. Da ist keine Hoffnung mehr, oft nur noch Dunkel und Einsamkeit. Dem Leben ein Ende zu setzen, das hast du auch schon mal als Ausweg durchgespielt. Wenn dich solche Gedanken beschäftigen, dann bitte ich dich herzlich, dir Hilfe zu holen. Denn es gibt Trost und Hilfe auch in den dunkelsten Momenten. Gott ruft seinem Volk und damit auch dir zu, wähle das Leben. Wähle das Leben. Ausdrücklich verbietet die Bibel nicht, sich selbst zu töten. Allerdings ist sie durchgängig davon geprägt, das Leben zu bejahen und zu wählen. Der Tod wird als Feind Gottes gesehen. Er ist ein trauriger Ort, wo niemand Gott loben kann. So setzen ihrem Leben in der Bibel tatsächlich nur 7 Menschen selbst ein Ende. Unter ihnen ist Judas der prominenteste. Aber es gibt tatsächlich auch einen Fall, wo der Selbstmörder später noch als Glaubender verehrt wird. Der Richter Simson war an eine Säule im Tempel des Gottes Dagon gekettet. Die Philister hatten ihn mit einer List gefangen genommen und geblendet. Dann machten sie sich über ihn lustig. Da stemmte sich Simson mit aller Kraft gegen die Säule und brachte den Tempel zum Einsturz. Über 1000 Feinde Israels fanden dabei den Tod, auch Simson selbst. Eigentlich ist nach jüdischem Verständnis solch eine Totenverehrung für Selbstmörder nicht erlaubt. Sie wurden nicht auf dem Friedhof bestattet und durften auch nicht betrauert werden. Aber weil der Tod Simsons so viel Gutes herbeigeführt hat, wurde ja eine Ausnahme gemacht. Auch die Kirche verweigerte Selbstmördern über Jahrhunderte ein kirchliches Begräbnis. Bereits der Kirchenvater Augustin verurteilte den Suizid. Unter Thomas von Aquin kam es schließlich zu der Lehre im 13. Jahrhundert, dass Selbstmord die schwerste aller Sünden ist. Wer sich selbst tötet, begeht eine Todsünde, die nicht vergeben wird. Er verfehlt sich an Gottes Gebot zur Eigenliebe. Er verstößt gegen das Gebot der Nächstenliebe, denn er zerreißt Beziehungen, zu denen er verpflichtet war. Auf evangelischer Seite klingt das ein bisschen anders. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer schreibt in seiner Ethik: Zwar sei der Mensch frei, sein Leben zu vernichten, aber dies sei ein Missbrauch der Freiheit und eine Sünde. Der Mensch soll sein irdisches Leben, auch dort, wo es ihm zur Qual wird, in Gottes Hand geben, aus der er gekommen ist, und sich nicht durch Selbsthilfe zu befreien trachten. Er fällt ja auch sterbend nur wieder in Gottes Hand, die ihm im Leben zu hart erschien. Bonhoeffer hat das zur Zeit des Nationalsozialismus geschrieben. Viele Jahre hat er im Gefängnis zugebracht. Er kennt die Sehnsucht, den eigenen Tod herbeizuführen. Doch er schreibt: Traurigkeit und Zweifel können in gefährliche Situationen führen. Es gibt dann kein menschliches oder göttliches Gesetz, das die Tat zu verhindern vermöchte. Allein der Trost der Gnade Gottes und die Macht brüderlichen Gebets können in solcher Anfechtung helfen. Ich bin sehr froh, dass Gott nicht nur auf die letzten Stunden unseres Lebens achtet. Er sieht unser ganzes Leben und er weiß genau, ob wir Jesus kennen und lieben gelernt haben. Er wird ein gerechtes Urteil über uns fällen. Ich kann daher nicht sagen, ob Selbstmörder in den Himmel kommen oder nicht, aber ich muss das auch nicht entscheiden. Mir ist wichtig, dass Gott unser Leben heilig ist, und ich hoffe, dass das auf dich abfärbt. Aber was ist mit dem Leben, das überhaupt noch nicht geboren ist? Was ist mit den mehr als 100.000 Kindern, die jedes Jahr in Deutschland abgetrieben werden? Ist das Mord? Jutta Dittfurth, Mitbegründerin der Grünen, wurde zu ihrer Familienplanung mal gefragt: Frau Dittfurth, warum wollen Sie eigentlich nicht heiraten und Kinder bekommen? Ach, wissen Sie, meine Form des Lebens ist für ein Kind mörderisch. Ich habe sehr wenig Zeit, da kann man doch kein Kind aufziehen. Frau Dittfurth, Sie haben aber bereits 2 Abtreibungen hinter sich. Halten Sie nichts von Verhütung? Na, hören Sie mal, ich weiß zu viel über die Gefahren der Pille, und selbst die ist ja nicht hundertprozentig sicher. Also ich bin 36, da finde ich 2 Abtreibungen auf ein 20-jähriges Geschlechtsleben doch relativ wenig. Dieses Interview fand 1988 statt, aber schon damals verkam der Mensch mehr und mehr zur Ramschware. Und obwohl das Thema Abtreibung seither viel diskutiert wurde, hat sich leider nichts zum Positiven verändert. Die Zahl der Abtreibungen bleibt konstant hoch, die Zahl der Geburten niedrig, die Proteste nehmen ab. Im Licht der Bibel ist der menschliche Embryo nicht ein potenzieller Mensch, sondern ein Mensch mit Potenzial. David bekennt das im Psalm 139: Gott, du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Ich war dir nicht verborgen, als ich im Dunkeln Gestalt annahm, tief unten im Mutterschoß. Du sahst mich schon fertig, als ich noch ungeformt war. Selbst Mediziner bezeichnen eine Person als lebend, wenn Herzschlag und Hirnstrom messbar sind. Bei einem ungeborenen Kind lässt sich bereits 18 Tage nach der Empfängnis der Herzschlag messen und 40 Tage nach der Empfängnis ist der Hirnstrom da. Ungeborenes Leben ist also fast von Anfang an wirkliches Leben und es sollte für uns unantastbar sein. Es gibt nur eine einzige Ausnahme: wenn das Leben der Mutter gefährdet ist, dann muss wieder Leben gegen Leben abgewogen werden. Doch ich glaube nicht, dass wir das Recht haben zu entscheiden, welches Kind lebenswert ist und welches nicht. Ein Arzt, der viel mit kontergangeschädigten Kindern zu tun hatte, bekannte, dass sie das Leben oft weit mehr schätzten als all die anderen gesunden Menschen. Das zeigt auch das Beispiel von Tim, der seine Abtreibung nicht unverletzt, aber durch ein Wunder überlebte. Seine Eltern leben von der Gnade Gottes, die der Apostel Johannes für uns aufgeschrieben hat. Wenn wir unsere Schuld eingestehen, können wir uns darauf verlassen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Ungerechtigkeit reinigen. Das gilt uns allen, die wir auf irgendeine Art und Weise am sechsten Gebot schuldig geworden sind. Wir brauchen Jesus, der uns vergibt und der uns hilft, das Leben besser zu schützen. Wir könnten nun auch noch darüber reden, ob es überhaupt erlaubt ist, Tiere zu töten. Auch das wird bei manchen diskutiert. Gottes Wille, am Anfang der Zeit war es auf keinen Fall, dass wir Tiere töten. Und am Ende der Zeit im Himmel werden auch keine Tiere mehr sterben. Aber aufgrund der vielen Tieropfer, die in der Bibel beschrieben werden und die Gott selber eingesetzt hat, halte ich ein Verbot hier jetzt zu unserer Zeit für utopisch. Ich ziehe ein Fazit. Es ist eine der größten Wohltaten Gottes, dass er das menschliche Leben energisch schützt. Er hat dazu das Staats- und das Rechtswesen eingesetzt. Ja, es ist eine Wohltat für uns alle, wissen zu dürfen, dass wir kein Freiwild in dieser Welt sind. Wir können uns frei bewegen und müssen nicht ständig fürchten, umgebracht zu werden. Wenn allerdings diese Wohltat nicht mehr allen Menschen gilt, erzeugt das Angst. Wenn der Staat beginnt, einige Menschen aus dieser Wohltat auszuklammern, verursacht er dadurch Unsicherheit. Er verstößt gegen das sechste Gebot. Nach einem alten Merkspruch haben die Gebote eine dreifache Funktion. Sie sind Riegel, Spiegel und Siegel. Als Riegel wehren die Gebote dem Chaos in der Welt. Ohne die 10 Gebote würden sich die Menschen wie Wölfe gegenseitig zerfleischen. Schon die Römer wussten, dass der Mensch dem Menschen ein Wolf ist. Doch die 10 Gebote haben sich in den meisten Kulturen unserer Erde durchgesetzt und das Wolfsein damit beendet. Der Wolf im Menschen wurde in Deutschland gebändigt. Ein Spiegel zeigt uns, wer wir sind. Er hält uns unsere Falten und grauen Haare vor Augen, aber er zeigt uns auch ein Lächeln. Ein Spiegel ist unbestechlich. Er richtet sich nicht nach der Wirkung, die er auslöst. Ich kenne dich zwar nicht, aber ich wasche dich trotzdem, hat mal jemand zu seinem Spiegelbild gesagt. Das ist die äußere Funktion des Spiegels. Die Gebote Gottes sind mehr ein innerer Spiegel. Sie zeigen uns, wie es in unserer Seele aussieht. Sie zeigen uns, was da an Abgründen in uns wohnt. Das, was wir verdecken und verschweigen wollen, bekommen wir durch die Gebote aufgezeigt. So wird dieses Gebot sehr viel konkreter, wenn wir nochmal hineinhören, wie Jesus es in der Bergpredigt auslegt. Er sagt, ihr wisst, dass zu unseren Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor das oberste Gericht. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle geworfen. Jesus durchleuchtet unser Herz und unsere Lippen und er sieht die Wurzeln von Mord und Totschlag in uns. Er erkennt in unseren Herzen all die neidischen und unversöhnlichen Gedanken ganz genau. Er sieht, was für ein tausendfacher Totschlag sich in unserer Seele abspielt. Wenn wir andere Menschen ablehnen und schlecht über sie reden, wenn wir ihnen ihr Leben nicht gönnen, dann schlagen wir sie tot. Jesus macht uns klar, was alles an gehässigen Gefühlen, Gedanken und Plänen in unserer Seele schlummert. Ja, auch in deiner Seele wohnen da ganz gefährliche Dinge. Du solltest sie kennen und dann zähmen und gefangen nehmen. Du meinst, dass du ein schöneres Leben verdient hast als das, was du führst. Darum kämpfst du und machst anderen das Leben schwer. Aber wenn du ehrlich zu dir selbst wärst, dann müsstest du erkennen, dass wir es alle verdient haben, in der Hölle zu landen, so wie Jesus das sagt. Viel zu oft haben wir andere Idiot, Volltrottel oder Blödmann genannt. Aber dann geschieht ein Wunder. Die Gerechtigkeit in Person stellt sich an unsere Seite. Jesus vergibt uns all diese Schuld. Er nimmt die Strafe auf sich, die wir verdient haben. Er spricht uns vor Gott gerecht und macht uns zu Söhnen und Töchtern des Himmels. So wirken die Gebote Gottes letztlich auch als göttliches Siegel für uns. Nämlich überall dort, wo Christen in der Kraft des Heiligen Geistes diese Gebote als Lebensprogramm entdecken und leben. Als Siegel spricht das Gebot uns Kraft und Mut zu. Du musst nicht mehr zurückschlagen und töten, du kannst jetzt deine Feinde lieben. Du musst nicht mehr deinen hasserfüllten Gefühlen folgen, du kannst vergeben und deinen Zorn zügeln. Jesus macht es konkret. Wenn du zum Altar gehst, um Gott deine Gabe zu bringen, und dort fällt dir ein, dass dein Bruder oder deine Schwester etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen. Geh zuerst hin und söhn dich aus und dann komm und bring Gott dein Opfer. Ich möchte dir Mut machen, diesen Tag in diesem Sinn zu nutzen. Komm wieder mit Gott und mit dir selbst und mit deinen Mitmenschen ins Reine. Du kannst Jesus alles sagen, was dich belastet, und dann nimmt er es aus deinem Herzen weg und macht dich frei. Jesus weiß, was dich in dieser Woche alles verletzt hat. Er kennt die, über die du dich aufgeregt hast. Er weiß genau, wie es bei dir auf der Arbeit aussieht. Aber hör noch mal hin. Ihm ist es egal, wer schuldig ist an eurem Konflikt. Ihr leidet doch beide darunter. Und darum sagt Jesus zu dir, wenn dein Bruder etwas gegen dich hat, dann geh du hin und versöhn dich mit ihm. Es ist nämlich besser für dich und deine Seele. Es tut doch viel zu weh, all die Menschen, die dich verletzt haben, in deinem Herzen einzusperren. Und es kostet dich viel zu viel, ständig vor dieser Gefängnistür mit deinem Zorn Wache zu schieben. Die Schriftstellerin Anne Lamott schreibt dazu, nicht zu vergeben ist wie Rattengift zu trinken und dann darauf zu warten, dass die Ratte stirbt. Viele Menschen werden davon krank. Es gibt genug Untersuchungen, die zeigen, dass Bluthochdruck, Magenbeschwerden, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen und Herzbeschwerden mit Ärger, Wut und Zorn zusammenhängen. Und sicher hat Jesus so etwas Ähnliches gemeint, wenn er in der Bergpredigt sagt, aus diesem furchtbaren Gefängnis kommst du erst wieder raus, wenn du deine Schuld bis auf den letzten Cent bezahlt hast. Darum fang an, Jesus all deine Wut hinzulegen und komm raus aus dem Gefängnis. Ich bin sicher, dass du ganz schnell merken wirst, dass es sich viel besser ohne all den Zorn leben lässt. Natürlich wird der Zorn immer mal wieder in dir hochkommen. Er ist ja ein Gefühl, das uns zeigt, dass etwas im Leben nicht in Ordnung ist. Aber ich hoffe, dass du in Zukunft dich nicht mehr an ihm festhalten wirst, denn zu viel davon ist wie Gift. Es macht dein Leben total kaputt. Ich jedenfalls bin sehr froh, dass ich durch Jesus gelernt habe, meinen Zorn zu zügeln. Früher konnte ich ganz schön lange sauer sein und hegte viele Mordgedanken. Aber wenn mir heute etwas Böses geschieht, dann kann ich schon bald wieder lachen. Das ist für mich ein schönes Zeichen, dass ich durch Jesus ein anderer Mensch werde. Ich versuche immer vor Sonnenuntergang, all meinen Zorn an Jesus abzugeben. Und wenn dir mal wieder jemand querkommt, dann denk bitte an Jesus, der am Kreuz für dich gestorben ist und der dort auch nicht zurückgeschlagen hat. Er hat dir vielmehr seinen Geist geschenkt, damit er dein Herz vor Schaden bewahrt. Und mit ihm wirst du eines Tages ganz ohne Wut und ohne Zorn und Ärger und Mordgedanken leben. Amen. Ich möchte mit uns beten und bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass dir so viel daran liegt, unser Leben zu schützen. Wir danken dir für deine Gebote und dass sie wirklich vielem Bösen in dieser Welt einen Riegel vorgeschoben haben. Danke, dass wir in einem Land leben dürfen, in dem Recht und Ordnung herrschen. Danke für unseren Staat und für die Politiker. Danke, Herr, dass du Menschen berufen hast, wirklich dafür zu sorgen, dass wir in Frieden leben können. Und wir bitten dich von ganzem Herzen für unser Land, Herr, dass du diese Ordnung uns weiterhin bewahrst. Wir bitten dich von ganzem Herzen, aber auch, dass du immer mehr schenkst, dass deine Gebote weiter Geltung bekommen. Herr, bewahre uns davor, Herr, dass wir noch mehr Kindern, ungeborenen Kindern das Leben nehmen. Schenk du da eine Umkehr. Ein Umdenken, auch bei den Frauen, die das im Moment ins Auge gefasst haben. Herr, wir bitten dich auch für die, die in ihrem Leiden versunken sind und weder aus noch ein wissen, Herr, dass du dich über sie erbarmst und dass du ihnen einen Ausweg, ja aus diesen Gedanken um den Tod schenkst. Schenk du ihnen wieder Lebensfreude. Schenk du ihnen wieder die Geborgenheit, dass sie in deiner Hand wirklich gut aufgehoben sind. Herr, und wir bitten dich auch für die Menschen, die im Moment unter Krieg zu leiden haben, dass du dem Krieg doch ein Ende setzt. Ganz besonders bitten wir dich für die Menschen in Syrien und im Irak, die unter dem IS zu leiden haben, Herr, dass du diesem Treiben ein Ende setzt. Herr, du willst nicht, dass Menschen umgebracht werden. Darum wirke du. Herr, und wir bitten dich aber auch für unseren täglichen Alltag. Herr, du weißt auch, wie viel Mordgedanken da mit uns herumgehen. Ich bitte dich, Herr, dass du Frieden schenkst in den Büros und Familien. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du all die Wut und all den Zorn aus unseren Herzen wegnimmst und dass du uns heilst und jetzt mit deinem Frieden erfüllst. Amen.